den Reichtum von Jesus an sein Inneres und in dem zweiten Schritt den Reichtum von Jesus sein äußeres Leben und in dem dritten Schritt dann der Reichtum Jesu und wie wir darin wachsen können. Und wir starten mit dem ersten Schritt gleich, der Reichtum Jesu sein inneres Leben. Wir berichten uns genau darüber, über den Reichtum Jesu mit Gott. Da heißt es in Vers 35 und 36, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und er ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten die zu ihm, alle fragen nach dir. Nun, was wichtig ist zu wissen, direkt vor der Geschichte von heute, die wir uns anschauen, ist eine andere Episode, wo die Menschen mitbekommen haben, dass Jesus Wunderkräfte hat. Er heilt Menschen, er macht Kranke gesund, ja, er tut übernatürliche Dinge und die Menschen folgen ihm nach und sie sind verrückt nach ihm. Ja, die Post geht ab, sie drängen sich um ihn und sie wollen einfach nur in seiner Nähe sein. Und deswegen auch die Reaktion von Petrus in Vers 37, wo er sagt, alle fragen nach dir, Jesus. Die Reaktion auf seine Wunder, die waren überwältigend. Und Jesu Reaktion darauf auf so eine Zeit extremer Beliebtheit, extremer Gefragtheit ist so komplett anders, als wir darauf reagieren würden, wenn wir im Mittelpunkt stehen. Jesus, er geht in die Stille, geht in die Einsamkeit, geht in die Ruhe und zieht sich zurück. Ich stelle mir das so vor, wenn mir das so gehen würde, dass richtig viel um mich los ist, ich würde versuchen wollen, noch mehr zu arbeiten, ja, dass irgendwie so das Rad in Gang bleibt. Jesus, er tut genau das Gegenteil. Obwohl er so gefragt ist, obwohl die Menschen ihm hinterherlaufen und nacheifern, zieht er sich zurück, geht in die Einsamkeit, geht in die Stille und sucht Zeit zum Beten. Und ich finde das erstaunlich zu sehen, dass je mehr um Jesus los ist, umso mehr sucht er die Ruhe. Ja, je mehr die Geschäftigkeit zunimmt, umso mehr sucht er das Gebet. Und auf Anhieb können wir hier direkt beim ersten Lesen eigentlich erkennen, dass im Leben von Jesus Gebet, als es noch völlig dunkel war, ja, so draußen ist noch Nacht, ja, es ist noch dunkel, steht Jesus auf, verlässt das Haus und geht an den einsamen Ort, um dort zu beten. Und Markus, er benutzt hier wieder dieses Wort Eremos, was er früher schon mal benutzt hat im ersten Kapitel, als er über Johannes den Täufer gesprochen hat. Und es bedeutet Wildnis, es bedeutet Wüste. Ja, Jesus ist nicht in dem Haus, wo er geschlafen hat, irgendwie so zufällig in so ein schönes Zimmer hineingestolpert mit einer tollen Aussicht, sondern er wollte ganz bewusst weg. Weg von den Menschen, dorthin, wo echte Ruhe ist, wo Einsamkeit ist, um dort einfach Zeit zum Beten zu haben. Und von dem Zeitpunkt an, als Jesus hinausgeht, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Jünger merken, hey, unser Meister ist weg, ja, sich dann auf die Suche nach ihm machen, ihn suchen und ja gar nicht wissen, wo er ist, und ihn dann irgendwann gefunden haben, verbringt Jesus diese Zeit im Gebet. Nichts anderes ist für ihn wichtiger, als Zeit mit seinem himmlischen Vater zu verbringen. Ja, er hätte so viele andere Sachen tun können. Ne? Er hätte irgendwie warten können, bis die Ersten um ihn herum wieder kommen, um sie zu heilen. Aber er sucht die Einsamkeit und will mit Gott Zeit verbringen. Gebet war die Grundlage des Lebens von Jesu und der Zweck des Gebets in seinem Leben war es nie, irgendwas von seinem himmlischen Vater zu bekommen, sondern einfach nur in Gemeinschaft mit ihm zu sein, einfach nur Zeit mit ihm zu verbringen. Und das ist der Reichtum des inneren Lebens von Jesu, das war seine Kraftquelle. Er hat aus der Verbindung zu seinem himmlischen Vater herausgelebt. Der zweite Punkt ist dann der Reichtum Jesu, sein äußeres Leben. Also sein äußerer Dienst, um mit all den Menschen, die um ihn herum waren. Jesu Dienst bestand aus Worten oder aus Taten. Und das Problem, mit dem Jesus konfrontiert ist und warum er sich wahrscheinlich auch hier im Gebet an seinen Vater gewandt hat, es wird bei Markus eigentlich nur so angedeutet. Und da muss man die Parallelstellen dazu lesen in den anderen Evangelien, um eigentlich zu verstehen, worum es geht. Jesus war in Kapernaum, er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat unglaubliche Dinge getan. Und dann ist Jesus weggegangen, die Jünger, sie suchen ihn und sie finden ihn. Und dann wird diese Szene so beschrieben in Lukas 4, Vers 42. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging. Ja, also so ein bisschen eine lustige Szene. Die Menschen, die finden Jesus endlich wieder, und dann versuchen sie, ihn festzuhalten, so auf die Art, du entkommst uns nicht nochmal. Ja? Du bleibst jetzt hier bei uns. Irgendwie so versucht, ihm Bein zu stellen oder ihn einzuhaken. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Aber sie haben sich bemüht, dass Jesus nicht nochmal von ihnen wegkommen kann. Und jetzt wissen wir, wenn wir das gelesen haben, warum das liebende Herz von Jesus so unter Druck gestanden hat. Die Menschen in dieser Gegend, denen er Wunder gezeigt hat, wo Wunder geschehen sind, sie haben eigentlich zwei Sachen dadurch von Jesus gebeten. Sie haben als erstes zu ihm gesagt, bleib hier, ja, geh nicht weg von uns. Du kannst all unsere Probleme lösen, bleib hier bei uns. Und das Zweite, was sie sagen, ist, erfüll uns doch all unsere Bedürfnisse bitte durch deine Wunder. Bleib hier und bitte tu deine Wunder und erfülle unsere Bedürfnisse. Und Jesus, er steht nach diesem Gebet auf, nachdem er im inneren Gespräch mit seinem himmlischen Vater war. Und er sagt, nein, das werde ich nicht tun. Ich muss noch in alle anderen Ortschaften auch gehen, um dort auch noch das Evangelium zu verkünden. Ja, ich muss nicht nur die Hungrigen denen zu essen geben, ich muss nicht nur die Kranken heilen, sondern ich muss auch das Evangelium vom Reich Gottes, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, ich muss es im ganzen Land verbreiten. Und ein perfektes Beispiel für diese Mehrdimensionalität im Leben von Jesus, Aussätzigen von dem Lepra, die Geschichte, die Markus erzählt. Markus erzählt von einem Aussätzigen, von dem Leprakranken, der daraufhin dann zu Jesus kommt. Und da steht dann in Vers 40, einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Und in dieser Geschichte haben wir ein perfektes Beispiel für diese Mehrdimensionalität der Erlösung im Leben von Jesus. Und ich möchte euch kurz erklären, was ich damit meine. Damals war Aussatz, also Lepra, nicht nur eine Krankheit, sondern eigentlich war es ein Gesamtzustand, den du als Person hattest, ja, der dich körperlich, sozial und auch geistlich richtig auf den Boden geschmettert hat. Körperlich war Lepra natürlich absolut schmerzhaft. Ja, es war eine Hautkrankheit, die dich im wahrsten Sinne des Wortes verfaulen lassen hat und aufgefressen hat. Und du warst körperlich von unendlichem Elend geplagt. Das Zweite ist, dass du gesellschaftlich als ein Ausgestoßener gegolten hast. Ja, du warst ansteckend. Und deswegen durftest du nicht in die Nähe von anderen Menschen kommen. Du musstest dich völlig isolieren. Du müsstest irgendwie draußen in der Wüste leben. Ja, und wir wissen heute zum Beispiel von Babys, von kleinsten Kindern, wenn sie nicht berührt werden, sterben sie sogar. Diese Aussätzigen, sie mussten ihr ganzes Leben lang ohne jeglichen Körperkontakt auskommen. Die absolute menschliche Isolation. Du konntest keinen Menschen jemals berühren. Und wenn du als Aussätziger doch mal in die Nähe von Menschen gekommen bist, dann musstest du dich selber stigmatisieren und rufen, unrein, ich bin unrein, ja, komm bloß nicht in meine Nähe. Sie waren gesellschaftlich abgeschnitten, physisch waren sie am Ende. Und ich finde aber, das Übelste war, dass sie, wenn eine Person Lepra hatte, weil Gott dich verflucht hat. Ja, Gott hat dich mit dieser Krankheit verflucht. Und deswegen, weil du ansteckend bist, darfst du auch nicht in den Gottesdienst gehen. Ja, du darfst Gott nicht anbeten. Du darfst nicht an Orte kommen, wo Gott groß gemacht wird. Und es gab all diese Regeln für Leprakranke, diese sozialen Regeln, die den Leprakranken bestraft haben. Ja, du wurdest bestraft, wenn du dich in die Nähe von anderen Menschen begeben hast. Das Krasse ist aber auch, dass Menschen, die versucht haben, sich einem Leprakranken zu nähern, wenn sie selber gesund waren, die wurden genauso bestraft. Weil die Angst dahinter stand, wenn du dorthin gehst, dann steckst du dich ja selber an und nimmst das in die Gemeinschaft mit. Und dieser Aussätzige in unserem Text, er weiß natürlich, dass er Erlösung braucht. Körperlich, sozial, geistlich, sein ganzes Leben betreffend. Und wäre er ein griechischer oder wäre er ein römischer Leprakranker gewesen, hätte er einfach zu Jesus gesagt, bitte mach mich gesund. Das sagt er aber nicht. Wenn wir hier genau lesen, dann sagt er, wenn du willst, dann kannst du mich rein machen. Und das bedeutet rein in körperlicher Hinsicht, rein vor seinen Mitmenschen und rein vor Gott. Er wusste, dass er all das braucht. Und Gott in der Person von Jesus Christus, er gab es ihm. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte er die Hand aus und berührt ihn. Warum? Musste er ihn berühren? Jesus musste ihn nicht berühren, oder? Ein Wort aus seinem Mund, ein Gedanke aus seinem Kopf hätte gereicht, um ihn heil zu machen. Er musste ihn nicht berühren, weil dieser Mann das körperlich brauchte, sondern er musste ihn berühren, weil seine Seele das gebraucht hat. Jesus hätte ihn so ganz einfach steril aus der Ferne heilen können, ja, durch ein Wort. Aber er geht hin, berührt ihn, weil er ganz genau weiß, das ist das, was dieser Mann unbedingt braucht. Das ist seine große Sehnsucht. Er muss es spüren können, dass er geliebt ist. Und Jesus ist motiviert durch Liebe, ihm genau das zu geben, was er braucht. Denn Jesus ignoriert nie die Seele von uns Menschen, sondern er berührt diesen Mann, der hungrig gewesen ist nach Liebe. Er streckt die Hand aus und sagt, ja, ich will es. Ich will, dass du wieder rein bist. Und es heißt hier, Jesus war von tiefem Mitleid ergriffen. Ja, buchstäblich so aus dem Innersten heraus war Jesus bewegt von Liebe zu diesem Mann. Und wenn du jemanden liebst, dann erfüllst du gerne seine Wünsche und seine Bedürfnisse, weil dich die Liebe dazu antreibt. Und genau das ist es, was hier passiert. Das ist es, was Jesus tut. Es ist sein Charakter, der hier zum Vorschein kommt. Es gibt ein Zitat, diesen Aussätzigen. Es gibt ein Zitat von John Gerstner, der leider schon nicht mehr lebt, aber er hat das perfekt auf den Punkt gebracht, wie Jesus ist, für mich zumindest. Und das ist ein unglaubliches Zitat, was ich euch deswegen hier bringen und vorlesen muss. Und es geht so, in Jesus Christus sehen wir die Tugenden vereint, die nirgendwo sonst vereint sind. Wir sehen Zärtlichkeit ohne Schwäche, Stärke ohne ein Milligramm Härte, Demut ohne eine Unze Unsicherheit. Wir sehen unbeugsame Überzeugungen und doch völlige, vollkommene Zugänglichkeit. Wir sehen Macht ohne die geringste Gefühllosigkeit. Wir sehen Leidenschaft ohne das geringste Vorurteil. Wir sehen totale Integrität ohne jede Starrheit. Niemals unreflektiert, niemals ein falsches Wort, nie ein Fehltritt. Wenn ich mich frage, was ist das? Dann würde ich sagen, das ist absolute Schönheit. Das ist Perfektion. Ja, in Jesus Christus sehen wir, wie Gott durch die menschliche Natur wirkt und wie sein Charakter ist. Und zum Beispiel Paulus als Autor der Bibel, er sagt, und genau das kannst du bekommen, wenn du dich an Gott hängst. Genau diese Eigenschaften sollen in dir zum Vorschein kommen. Und Markus, er hat die Kühnheit zu sagen, folge Jesus nach und werde wie er. Er lädt dich ein, ihm dort hinterher zu eifern. Ja, und wenn ich mir diese Frage stelle, wie kann das denn passieren, dass ich im Charakter Jesus ähnlicher werde, dann ist uns dieser Aussätzige an dieser Stelle so ein großes Vorbild. Und da kommen wir jetzt zum dritten Punkt dazu noch, der Reichtum von Jesus und wie wir darin wachsen können. Das ist nämlich am Ende jetzt so der Übertrag auf unser Leben. Und wir schauen nochmal hinein, was dieser Aussätzige tut. In Vers 40 heißt es, einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und was wir bei dieser Erzählung klar vor Augen haben müssen, ist, was für ein verrückter Kampf um sein Leben, das in dieser Situation dieses Aussätzigen war. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Er durfte nicht an Orte kommen, wo andere Menschen sind. Und höchstwahrscheinlich war es aber ein Ort, wo Menschen um Jesus herum waren. Ja? Und dieser Aussätzige, er kommt zu Jesus hin, er fällt vor ihm auf die Knie und an diesem Punkt muss ihm klar gewesen sein, ich habe jetzt gegen alle Regeln verstoßen, an die ich mich eigentlich hätte halten sollen. Und er hat sich komplett der Gnade von Jesus ausgeliefert an diesem Punkt. Denn wenn Jesus nicht sofort was getan oder gesagt hätte, wären irgendwelche Leute höchstwahrscheinlich zu ihm gekommen und hätten ihn verprügelt, hätten ihn so angeschwärzt, dass er unter Menschen sich nun begeben hat. Das, was er tut, es war eine skandalöse Sache. Er durfte nicht unter Menschen gehen. Und doch bricht er alle gesellschaftlichen Regeln und er geht zu Jesus hin, weil er ihm vertraut. Und noch krasser finde ich dann das, was er sagt. Er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Er sagt nicht, du musst mich reinmachen. Jesus, ich habe mein Leben für dich aufs Spiel gesetzt. Du musst mich jetzt gesund machen. Oh Gott, heile mich jetzt. Sondern er stellt sich unter die Herrschaft von Jesus. Er lässt seine eigenen Bedingungen fallen und sagt zu ihm, wenn du willst, dann bitte ich dich höflichst und von ganzem Herzen, mich reinzumachen. Und was der Aussätzige tut, das ist erstaunlich, aber was Jesus macht, das ist noch viel erstaunlicher. Ohne Vorwarnung berührt Jesus jetzt diesen Aussätzigen. Und die Situation wird so gewesen sein, dass alle um ihn herum gedacht haben, oh nein, was tut er jetzt? Ja, jetzt ist er wirklich verrückt geworden. Ja, sie werden geschockt gewesen sein. So auf die Art, oh, 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 jetzt ist er wirklich zu weit gegangen. Ups, er hat ihn jetzt berührt. Und er hat sich dadurch selbst verunreinigt. Das wird der Gedanke gewesen sein, den alle um ihn herum gehabt haben. Weil es bis dorthin noch keinen gab, der einen Unreinen berührt hat und selbst reingeblieben ist. Aber Jesus, er geht irgendwie über diese Irritation der Menschen um ihn herum hinweg und sagt, geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Jesus sagt zu ihm, du musst jetzt zuerst mal zu einem Priester gehen, weil das sind hier die Gesundheitsbeamten und die werden dir bescheinigen, dass du rein bist und du kannst wieder zurückkommen in die Gemeinschaft. Ja, du musst dorthin gehen, jetzt diese ganzen zeremoniellen Dinge tun und dann gehörst du wieder zu unserer Gemeinschaft dazu. Aber das Krasse ist, Jesus selbst, er hat nicht vor, das zu tun. Aber er hat doch gerade den Aussätzigen berührt. Und die Regeln hätten es gefordert, dass er genau das tut. Dass er jetzt hingeht und sich selber zeremoniell wäscht, um wieder rein zu werden. Aber er tut es nicht. Und er sagt damit, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben sich ein Unreiner und ein Reiner berührt. Und der Reine ist nicht unrein geworden und der Unreine, er ist rein geworden. Die letzten Jahre, als wir mit Corona alle so viele Erfahrungen gemacht haben, wir uns mit Masken geschützt haben, um niemanden anzustecken oder wenn wir mal krank waren, uns in irgendwelche Zimmer eingeschlossen haben und nicht mehr in die Gesellschaft rausgegangen sind, habe ich mir gedacht, wie schön wäre es, wenn ich als Gesunder einfach allen, die gerade Corona haben, ein High Five gebe und die werden wieder gesund. Wäre doch cool, oder? Wenn alle, die von uns gesund sind, am Morgen ihre Joggingrunde machen durch Ochsenfurt und allen, die krank sind, ein High Five geben und dann wären sie wieder gesund. Wir desinfizieren alle Kranken. Ja? Aber so rum geht es leider nicht. Und so rum ging es auch damals nicht bei dem Thema unrein sein. Sondern als Kranker musstest du dich isolieren. Ja, das kennen wir. Wir sperren uns ein, lassen uns Essen vor die Zimmertüre stecken, dass wir niemanden anstecken. Aber wenn wir gesund sind, dann kann ich dem anderen das nicht weitergeben. Total doof. Ja? Und Jesus selbst, er sagt hier durch sein Handeln, ich bin die Reinheit. Und es interessiert mich nicht, wer du bist. Es ist mir egal, was du getan hast. Ganz egal, wie es um dich steht. Ja, es ist mir egal, was du in deinem Leben schon durchgemacht hast, wie sehr du dich vielleicht auch für alles schämst. Wenn du mit mir in Verbindung kommst, sagt Jesus hier, dann bist du rein. Ja, es spielt gar keine Rolle, wie befleckt du davor warst, wie verdorben du bist. Ich bin die Reinheit. Das ist das, was Jesus hier aussagt. Aus seinem Mund kommen diese Worte, ich bin nicht nur ein religiöser Lehrer, ja? Ich bin nicht nur jemand, der dir irgendwelche Ratschläge geben will, sondern durch mich, das ist Jesu Anspruch, kommst du in die Gegenwart Gottes. Ganz egal, wer du bist, jeder kommt durch mich in die Gegenwart Gottes. Und in Vers 44 steht dann, mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn, hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester. Soweit die Ansage von Jesus, haben wir verstanden. Ja? Und stattdessen tut aber dieser Aussätzige genau das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat, dass er es nicht tun soll. Ja? Ein richtiger Rebell in seinem Herzen, dieser ehemalige Leprakranke. Und ich denke auch an dieser Stelle, er ist so ein Bild für jeden von uns. Ja, Jesus sagt mir, mach A und ich denke mir, nee, ich mach B. Ja, er ist so in seinem Herzen von Freude bewegt, dass er über diese Anweisung hinweggeht. Und was wir verstehen müssen, was in dieser Geschichte passiert ist, ist, dass Jesus mit diesem Aussätzigen den Platz getauscht hat. Dieser Aussätzige, er lebt in der Einsamkeit, Jesus macht ihn rein, dass er wieder in die Gemeinschaft zurück kann und stattdessen müsste Jesus jetzt eigentlich in die Einsamkeit gehen, dort, wo er keinen Menschen mehr sieht und anstecken kann. Und das, was wir hier haben, es ist eigentlich ein Bild dafür von dem, was ganz am Ende von Jesu Leben geschieht. Jesus, er wird außerhalb der Stadt gekreuzigt werden. Er wird zu den Aussätzigen gebracht werden. Er wird selber zum Ausgestoßenen. Er wird unrein und er wird ausgeschlossen, damit alle, die ihm nachfolgen und an ihn glauben, wieder mit Gott versöhnt werden können und in die Gemeinschaft aufgenommen werden können. In 2. Korinther 5, Vers 21, da steht das so: Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Er hat unsere Strafe bezahlt. Unsere Unreinheit ging auf ihn über, damit wir wieder rein sein können. Und das sagt Jesus, das ist die Antwort auf alles, um euch rein zu machen und euch von euren Sünden zu retten. Und wenn wir uns Jesus anschauen, wie er von Markus beschrieben wird, dann ist das so groß. Jesus ist so sanftmütig an diesen Stellen. Und ich möchte dich einladen, mach du dich auch auf den Weg, Jesus im Markus-Evangelium zu begegnen, so wie er uns dort wirklich dargestellt wird. Ein Autor, C.S. Lewis, hat das mal so ausgedrückt, dass er sagt: Suche Christus und du wirst ihn finden. Und mit ihm alles andere als Zugabe. Ja, es ist ein Versprechen, es ist eigentlich so in anderen Worten ausgedrückt, die Aussage aus Matthäus 6, 33: Suche Christus und du wirst ihn finden. Und mit ihm alles andere als Zugabe. Und das Krasse bei Markus in seinem Evangelium ist, dass er so viele Geschichten uns erzählt von Jesus, die aber nicht einfach nur Geschichten sind, sondern sie sind alle in Raum und Zeit geschehen und sie haben alle etwas mit unserem Leben auch zu tun. Und deshalb lade ich dich ein, mach dich auf den Weg und such Christus, bis du ihn gefunden hast. Und alles andere wirst du als Zugabe noch dazu bekommen. Ich möchte gemeinsam mit uns zum Ende jetzt noch beten und vor Gott kommen. Unser großer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir für den Schatz deines Evangeliums in unserer Sprache auch. Ich danke dir dafür, dass du den Platz mit uns getauscht hast, dass du in die Unreinheit gegangen bist, damit wir wieder rein sein können, damit wir erlöst werden können. Und wir sind erstaunt darüber, wie stark und mächtig du bist in deinem Handeln und zugleich so sanft und liebevoll und uns nahe kommst und uns berühren willst. Ich danke dir dafür, dass du uns rufst in deine Nachfolge und wir zu dir in deine Nähe kommen dürfen. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass du es uns beibringst, dass du es uns hilfst, dir nachzufolgen mit unserem ganzen Leben, Schritt für Schritt dir näher zu kommen, unser Leben nach deinen Maßstäben zu sortieren. Danke, dass du bereit warst, alles für uns zu geben. Und wir wollen uns nun auf den Weg machen und dir nachfolgen, dir mit unserem Leben uns zur Verfügung stellen. In Jesu Namen beten wir zu dir. Amen.